Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Der Garten als gezähmte Natur. So war das ja mal gedacht. Da lebt's noch, aber da greift die ordnende Hand des Gärtners eben auch ein. Manchmal bleibt da nicht mehr viel Natur übrig, obwohl alles ganz grün aussieht. Und manchmal sieht's gar nicht mehr so natürlich aus, ist es aber umso mehr. Und in einen solchen Garten gehen wir jetzt. Es ist der von Markus Gastel, der liegt in Oberfranken. Und da hat er so eine Art Schuttgarten angelegt. Also kein Schottergarten, wie man ihn zurzeit gerne in Einfamilien Haussiedlungen sieht, sondern einen Schuttgarten. Und dieser Schuttgarten von Markus Gastel, der will ganz arg zurück zur Natur. Gastel nennt ihn einen Hortus Insectorum. Und meine Kollegin Lisa Weiß, die bekam dort sogar eine Führung. Hallo.
Hallo.
Lisa, erzähl doch mal, war das jetzt so ein klassischer Vorgarten voller Steine mit künstlichem Bach und immergrüner Hecke oder wie sah es da aus?
Da war ich auch schon ziemlich gespannt. Es ist ja auch einiges drüber geschrieben worden, über diesen Garten, den er da im Fränkischen angelegt hat, in dem er erstmal wirklich sehr, sehr viel, wirklich große Mengen Bauschutt über den Boden ausgekippt hat. Und das klingt ja jetzt erstmal wirklich grauenvoll.
Das stimmt.
Genau, und ich bin dann zu dieser Führung gefahren. Wir waren so etwa 20 Leute, die meisten von uns Hobbygärtner. Und dann ging es auch gleich los über die Straße rüber zum Garten. Und eigentlich war dann schon nach dem ersten Blick über den Gartenzaun klar, das hier ist nun absolut kein lebloser Vorgarten mit Steinen, Gartenzwergen und Kirschlorbeer drumherum. Da waren wilde Hecken zu sehen, dazwischen verrottendes Holz, ein paar Obstbäume, viel Wiese, auf der schon auch die ersten Blumen geblüht haben, ein rostiger Bauwagen, kleine Hügel und immer wieder Pyramiden aus aufgeschichteten Steinen dazwischen. Also das wirkte wie ein sehr verwilderter, riesiger Garten, über 7000 Quadratmeter, habe ich nachher erfahren. Und ich habe mich sofort wohl gefühlt. Das sah nämlich genauso aus wie die unbewirtschafteten Wiesen meiner Kindheit. Also ich bin am Alpenrand aufgewachsen.
Und dann bist du gleich losgerannt, ja? Über die Wiese gelaufen wie früher?
Also ich wäre gerne, aber das war nicht so einfach. Markus Gastel hat uns gleich bei der Begrüßung gebremst.
Herzlich willkommen im Hortus Insectorum. Ich habe hier Abgrenzungen, die bitte nicht übertreten, weil hinter den Abgrenzungen immer die wertvollen Flächen beginnen.
Also in der Hinsicht war die Führung dann doch eher wie in einem Park mit gepflegten englischen Rasen und Zierrosen. Eben nicht auf den Rasen treten, jedenfalls nicht auf große Teile davon.
Mhm. Ja, aber dieser Garten soll ja eigentlich doch genau das Gegenteil von einem Park mit englischem Rasen sein. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gab es auf diesem Grundstück ja früher auch mal so ganz normale, schöne, sattgrüne Wiesen. Und dann hat er Schutt draufgekippt, ja, den man jetzt nicht mehr betreten darf.
Genau, also in dem Garten liegt mehr oder weniger ein altes, abgerissenes Bauernhaus auf dem Boden, zum Teil überwachsen, zum Teil zu Steinpyramiden aufgebaut. Aber bevor er den Schutt da hat ankarren lassen, da hat Markus Gastel noch was anderes gemacht. Und das hat er uns auch ganz ausführlich bei der Führung erzählt.
Als erstes habe ich Apfelbäume, Obstbäume hier in die Fettwiese gepflanzt. Und wenn man die Bäume heute anschaut, dann stehen die alle auf Hügeln. Was ist da passiert? Hier habe ich 35 LKW besten Humus abbackern lassen und abtransportiert. Und da sagen viele Leute, ja, der Verrückte, da wächst doch nichts mehr.
Ja, das würde ich spontan eigentlich auch erstmal denken, dass Humus, also nährstoffreicher Boden, doch eine feine Sache ist. Aber wer sich mal so ein bisschen mit Pflanzenbestimmung beschäftigt hat, der weiß ja, dass die selteneren Arten auf diesen nährstoffarmen Wiesen wachsen, den sogenannten Magerwiesen. Will der Herr Gastel im Prinzip so einen Magerwiesengarten erschaffen?
Ja, genau. Das Problem ist eben für ihn die Überdüngung auf diesen, wie er sagt, besten Humus, auf den Fettwiesen. Da wachsen eben nur noch solche Wildpflanzen, die viele Nährstoffe brauchen, wie zum Beispiel Löwenzahn oder Hahnenfuß oder auch Brennnesseln. Diese vielen Blumenarten, die früher hier heimisch waren, als die Wiesen eben noch nicht so überdüngt waren, die schaffen es auf den fetten Wiesen nicht mehr, sich gegen diese Pflanzen durchzusetzen, die ja von uns gerne auch als Unkraut bezeichnet werden. Und wenn man jetzt sozusagen die Humusschicht einfach abträgt, weniger Humus drauf lässt, dann vermehren sich die alten Blumen auf einmal wieder. Und damit finden dann eben auch viele Insektenarten wieder Nahrung. Raupen zum Beispiel sind ja oft auf eine einzige Pflanze festgelegt. Und wenn die fehlt, ja, dann geht die Raupe eben ein. Und so schafft Gastel dann Vielfalt durch Armut. Und das ist auch so etwas wie sein Credo.
Das ist dann vielleicht auch die Erklärung dafür, warum viele Leute, die so eine Tüte mit Wildblumensamen einfach auskippen, dann keinen Erfolg haben, weil sie eben keinen nährstoffarmen Boden besitzen, ja?
Genau, so ist es. Und man muss aber, das stimmt schon, diese Wildblumen auch aussäen, weil sie in der freien Natur eben kaum mehr vorkommen und sich deswegen auch nicht mehr so leicht von alleine verbreiten. Und dieser Garten, der ist auch so angelegt, dass er in drei verschiedene Zonen gegliedert ist. Die erste Zone ist die sogenannte Pufferzone. Die ist dazu da, dass keine Chemie oder Ähnliches von außen reinkommt. Also in diesem Fall ist es eine Hecke, die ziemlich schief ums ganze Grundstück verläuft. Und da ist natürlich auch wichtig, das darf jetzt keine langweilige, immergrüne Thuja-Hecke sein, die ist auch gar nicht einheimisch, sondern das müssen einheimische Sträucher sein. Und dazwischen sind dann sogenannte Naturmodule, also Reisighaufen, Sandhügel oder ein Teich, aber bitte ohne Goldfische. Und durch diese Pufferzone mussten wir dann auch durch, um ins Innere des Gartens zu kommen.
Da laufen wir jetzt mal rein. Acht jetzt drauf auf das unterschiedliche Grün. Es ist Mitte Mai. Das sehen wir, wenn wir da reingehen.
Oh, da muss man ganz schön kriechen.
Ich hatte mal eine Blindengruppe bei mir und nach der Führung habe ich die gefragt, was hat euch jetzt am besten gefallen? Da haben sie gesagt, die Pufferzone, weil da haben sie wirklich noch gespürt. Da sind die Äste, die einen streifen, die Blätter.
Ja, und die zweite Zone, die ist dann die Hotspot-Zone, also diese magere Wiese mit vielen Tieren und Pflanzen. Und die dritte dann, meistens in der Mitte, die Ertragszone. Da ist fruchtbare Erde, da wächst dann auch Gemüse. Und im besten Fall sollten da auch kaum Schädlinge sein, weil die alle von den Tieren in den Zonen außenrum aufgefressen werden. Also ob das stimmt, keine Ahnung, dafür war es jetzt auch ein bisschen zu früh im Jahr.
Also fürs Gemüse war es zu früh, aber Blumen und Insekten gab es ja schon, oder? Also Hortus Insectorum heißt ja übersetzt Insektengarten.
Ja, Blumen waren schon einige da.
Wir sehen die ersten Blumen schon blühen. Das Weiße da hinten ist ja der Knöllchensteinbrecht. Da drüben sehen wir einen Boxklee. Also da sind in dieser Blumenwiese über 40 verschiedene einheimische Wiesenblumen drin.
Sehen wir auch Insekten eigentlich schon?
Ja, die Insekten würden wir jetzt sehen, aber heute ist so kalt, da fliegen keine rum und so nass, die sind alle jetzt in der Vegetation versteckt.
Aber viele Vögel habe ich dann schon gehört. Und in einem Teich mit Brackwasser, da habe ich auch ein paar Kaulquappen gesehen. Aber natürlich, ich hatte schon auch auf Insekten gehofft, aber es hatte wirklich 9 Grad und Nieselregen, es war wirklich kein Gartenwetter.
Wie kann man sich denn das überhaupt vorstellen, Lisa? Also ist es so, dass wo ausreichend Pollen ist, dann auch die unterschiedlichen Insekten ganz von alleine wiederkommen?
Ja, prinzipiell schon, aber klar, wenn jetzt eine Insektenart ausgestorben ist oder in der Gegend jedenfalls überhaupt nicht mehr vorkommt, dann kann sie natürlich auch nicht einfach so wiederkommen. Die ist dann wirklich weg. Und insgesamt habe ich wirklich schon viel Neues gelernt. Das ging auch übrigens diesen ganzen Hobbygärtnern ähnlich. Markus Gastel hat ihnen immer wieder gezeigt, wie wenig sie eigentlich über die heimische Natur wissen.
Wer kennt diesen Strauch? Wie heißt dieser Strauch?
Kann ich nicht.
Niemand, der weiß. Wenn dieser Strauch jetzt ein Rhododendron gewesen wäre, eine fremdländische Pflanze, hätte es alle gesagt, das ist ein Rhododendron. Wir stehen hier vor einer einheimischen Pflanze und ihr kennt sie nicht.
Mensch, Lisa, das erinnert mich ein bisschen an die Schule.
Ja, er ist schon ein Mann mit Mission, der sich eben viel mit seinem Thema beschäftigt hat, viel weiß und sein Wissen aber eben auch schon sehr oft erzählt hat.
Der ist ja in seinem echten Leben anscheinend gar nicht Gärtner oder Landschaftspfleger, sondern Krankenpfleger. Warum macht er das eigentlich?
Also das hat er uns auch erklärt.
Um mich zu verstehen, müsst ihr hier diese Landkarte anschauen. Und hier sieht man Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika und einen langen schwarzen Strich. Ich bin im Jahr 2000 mit dem Flugzeug an die Südspitze Südamerikas geflogen. Von dort dann habe ich gesagt, ich reise nach Alaska und bin irgendwann angekommen nach 2,5 Jahren in Inuvik bei den Eskimos an meinem nördlichsten Punkt und habe mir gedacht, morgen fliege ich jetzt nach Hause und wie geht jetzt mein Leben weiter? Was tue ich jetzt? Und dann habe ich damals ein Versprechen abgelegt. Ich habe gesagt, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich einen Garten nur für die einheimische Natur anlegen. Punkt.
Mhm. Und da hat er dann einen Schuttgarten angelegt. Wie finden die Nachbarn das denn?
Ja, also es war wie gesagt an dem Tag wirklich sehr kalt und regnerisch. Und es ist ja auch ein kleines Dorf, in dem er lebt. Und dieses Dorf war an dem Tag wie ausgestorben. Ich habe wirklich niemand auf der Straße getroffen. Aber Markus Gastel hat mir erzählt, am Anfang waren die Leute sehr, sehr, sehr skeptisch. Aber er sagt, mittlerweile behandeln sie ihn mit Respekt, eben weil sein Garten funktioniert. Also zum Beispiel auch im Hitzesommer im vergangenen Jahr grün war und weil eben auch so viele Leute kommen. Aber ich glaube schon auch, dass er eine Art Fremdkörper im Dorf ist. Also ein Mann, der jahrelang gereist ist, seinen Steinpyramiden im Garten Namen gibt, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Also eine Pyramide heißt zum Beispiel Gier. Und er hat auch einen Gong im Garten, den er schlägt.
Und die Besucher, du hast ja schon gesagt, man hat viel gelernt. Denen hat die Führung gut gefallen?
Ja, also das waren natürlich auch Menschen, die dieser Art von Garten offen gegenüberstehen. Und die waren alle ziemlich begeistert. Die meinten, sie hätten jetzt auch wirklich gute Ideen für ihren eigenen Garten. Und für den 4-jährigen Moritz, also das war der Sohn einer Besucherin, für den war es wirklich ein Paradies.
Ich wünschte, ich würde hier wohnen.
Jetzt dürft ihr ein bisschen klatschen.
Ja, Paradies Schuttgarten, nicht zu verwechseln mit den sich immer mehr verbreitenden Schottergärten. Lisa Weiß war in Bayern bei Markus Gastel, der viel Energie in seine private Magerwiese gesteckt hat. Vielen Dank, Lisa.
Gerne.